NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Haushalt. Die Bundesregierung geht mit einem Rekordüberschuss ins neue Jahr. Flüchtlinge. Kommunen wollen im Mittelmeer gerettete Migranten unbürokratisch aufnehmen. Kohleabbau. Klimaschützer protestieren gegen die Beteiligung von Siemens an einem australischen Projekt. Hasskriminalität. Immer häufiger werden Kommunalpolitiker bedroht. Royals. Die königliche Familie unterstützt die Pläne von Harry und Meghan. Und Zölibat. Benedikt setzt Papst Franziskus unter Druck. Und wir beginnen im Iran. Tod dem Diktator, rufen die Demonstranten, die im Iran auf die Straße gehen. Und gemeint ist Ayatollah Khamenei, der mächtigste Mann des Landes. Seit die iranische Führung eingestehen musste, dass ein Passagierflugzeug mit 176 Menschen an Bord vom Militär abgeschossen wurde, wie es heißt, versehentlich, seitdem sind die regimefreundlichen Proteste mit Tod Amerika-Rufen vorbei und stattdessen demonstrieren die Regimekritiker. Den dritten Tag in Folge gab es heute solche Demonstrationen und die Polizei hat offenbar Anweisung, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Aus Istanbul, Karin Senz.
Mit Geduld, Toleranz und Zurückhaltung sei die Polizei den Demonstranten am Wochenende in Teheran begegnet, versicherte Polizeigeneral Hossein Rahimi. Er verteidigte sich gegen den Vorwurf, die Sicherheitskräfte hätten auf die Demonstranten geschossen. Man habe nur in einigen Gegenden Tränengas eingesetzt, zitiert ihn eine iranische Nachrichtenagentur. Rahimi habe nach eigenen Worten den Befehl bekommen, dass sich die Beamten gegenüber den Demonstranten zurückhalten sollen. Von wem er den Befehl bekommen habe, sagte er nicht. Im Internet sind auch Videos, die von den Protesten stammen sollen, Schüsse zu hören und Blut am Boden zu sehen. Außerdem zeigen sie mutmaßlich Sicherheitskräfte, die mit Schlagstöcken auf Demonstranten einprügeln. Die Videos sind nicht verifiziert. Die Demonstranten hatten unter anderem von US-Präsident Donald Trump per Twitter Unterstützung bekommen. Er hatte auf Persisch so wörtlich das große iranische Volk gelobt und davor gewarnt, Demonstranten umzubringen. Regierungssprecher Ali Rabi:
Während der Trauer des iranischen Volkes haben wir gesehen, wie Trump für die Menschen Krokodilstränen vergossen und auf Persisch behauptet hat, er stehe zum iranischen Volk. Das wird aber nicht vergessen, dass das derselbe Mensch ist, der mit Bomben auf 52 Kulturdenkmäler im Iran gedroht hat, nachdem er den beliebtesten General des Landes getötet hat. Und gerade jetzt liegt die Ursache für die wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und Ernährungsprobleme des iranischen Volkes in den unmenschlichen Sanktionen, die dieser Mensch gegen uns verhängt hat.
Rabi wies den Vorwurf der Demonstranten zurück. Die Regierung habe versucht, den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine am Mittwoch zu vertuschen. Auch heute soll es wieder Proteste im Iran gegen die Führung geben. Schon am Wochenende waren nach iranischen Angaben mehrere tausend Menschen aus Wut auf das Regime auf die Straße gegangen. In der Vergangenheit hatte das den Demonstranten immer wieder vorgeworfen, vom Ausland angestachelt worden zu sein. Ziel sei, die Regierung zu stürzen. Der Justizchef Ebrahim Raisi drückte sich heute ähnlich aus.
Wenn irgendwo im Land die Agenten Amerikas und des Auslands diese Situation nutzen wollen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und um auf dieser Welle zu surfen, dann wird das die Nation nicht zulassen. Die Geheimdienste, Sicherheits- und Polizeibehörden werden das verfolgen und es niemandem erlauben, die Sicherheit zu gefährden.
Am Wochenende hatten iranische Behörden den britischen Botschafter vorübergehend festgenommen. Er habe Demonstranten bei einer Kundgebung angestachelt. Der Diplomat twitterte danach, er habe an einer Trauerfeier teilgenommen. Jetzt hat das Außenministerium in London den iranischen Botschafter einbestellt. Aus britischer Sicht hat Teheran diplomatische Gepflogenheiten gebrochen.
Karin Senz berichtete. Die Führung in Teheran wehrt sich also gegen Vorwürfe, sie habe den Abschuss des iranischen Passagierflugzeugs zu vertuschen versucht. Das Regime gerät mehr und mehr in die Defensive, meint Miriam Staber in ihrem Kommentar.
Sie wissen, dass sie ihr Leben riskieren und trotzdem gehen sie auf die Straße. Trotzdem demonstrieren sie gegen das Regime, das sich in der Vergangenheit nicht gescheut hat, Proteste mit Gewalt niederzuschlagen. Die Demonstranten fordern Rücktritte derer, die für den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs verantwortlich sind. Und nicht nur das, sie fordern offen, dass der eigentlich unantastbare oberste religiöse Führer Ayatollah Khamenei zurücktritt. Das ist mutig. Die Demonstranten fühlen sich gnadenlos belogen. Nicht nur Regimekritiker schämen sich für ihre Führungsspitze. Die soll der Welt ohne jegliche Beweise tagelang vorgegaukelt haben, ein technischer Defekt habe das Flugzeug zum Absturz gebracht. Aber die Menschen im Iran sind Lügen ihrer Führer gewohnt. Bei den Protesten geht es um mehr. Die Unzufriedenheit und Frustration ist groß. Mit der Misswirtschaft, mit der Korruption, mit der Unterdrückung im Land. Dass die USA den Top-General Soleimani getötet haben, hat diese Frustration zeitweise überdeckt. Hunderttausende trauerten um den General. Soleimani hatte bei vielen Iranern, nicht nur bei Regimeanhängern, einen Kultstatus. Diese kurzfristige Einigkeit durch den gemeinsamen Hass auf den Feind Amerika bröckelt jetzt. Und die iranische Führung ist selbst schuld daran. Der über Tage angedrohte Vergeltungsschlag traf keine amerikanischen Soldaten, sondern 176 Zivilisten, darunter viele Iraner. Das ist nicht nur unglaublich tragisch, sondern auch eine riesige Blamage für das Regime. Die Spitze in Teheran ist geschwächt. Sie will die jetzigen Demonstrationen auf keinen Fall größer werden lassen. Am Sonntag waren schon vor Beginn der Proteste zahlreiche Sicherheitskräfte an zentralen Plätzen in Teheran in Stellung. Ein Grund dafür könnte sein, in 6 Wochen sind im Iran Parlamentswahlen. Bislang konnten sich die konservativen Hardliner Hoffnungen machen, die Mehrheit zu bekommen. Der versehentliche Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs ruft vielen Iranern nun aber wieder die Alltagsprobleme, die wirtschaftliche Misere, die Unterdrückung ins Gedächtnis. Auch Menschen, die nur Staatsfernsehen schauen, haben gemerkt, dass das Regime sie belügt. Dass es nicht nur im Umgang mit dem Flugzeugabschuss versagt. Wenn es dem Iran nicht gelingt, die jetzigen Proteste im Keim zu ersticken, könnte das für das Regime gefährlich werden. Noch demonstrieren hauptsächlich Studenten, Intellektuelle, die Mittelschicht. Aber der Rückhalt in der Bevölkerung für die Demonstrationen ist groß.
Miriam Staber kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Konjunktur schwächelt, das Wachstum nähert sich der 0%-Grenze. Doch von der Flaute in der Wirtschaft ist im Bundeshaushalt nichts zu merken. Im Gegenteil, die Steuereinnahmen sprudeln stärker als erwartet. Dazu kommen extrem niedrige Zinsen. Und so hat der Bund auch 2019 mehr eingenommen als ausgegeben. Der Finanzminister freut sich über einen weiteren Rekordüberschuss. Aus Berlin berichtet Thorsten Huhn.
Noch vor einem Jahr hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, ein Ende der fetten Jahre prophezeit. Doch 2019 war finanziell ein überaus erfolgreiches Jahr für die Bundesfinanzen, trotz der schwächelnden Konjunktur. Nach Angaben von Scholz wurde ein Rekordüberschuss erzielt.
Wir hatten ein bisschen Glück und natürlich haben wir auch gut gewirtschaftet.
Scholz spricht von einem Überschuss von 19 Milliarden Euro. Da rechnet er die nicht abgerufenen Gelder mit ein. Ohne diese beträgt der Überschuss 13,5 Milliarden Euro. Auch das ist ein Rekord. Die gute Entwicklung sei vor allem dem extrem niedrigen Zinsniveau zu verdanken, mit dem man nicht gerechnet habe, wie Scholz selbst zugab.
Das hatte was zu tun zum Beispiel mit der Zinsentwicklung, die weiterhin sehr günstig ist für diejenigen, die Kredite aufnehmen müssen und Schulden bezahlen müssen. Das gilt dann auch für den Staat. Wir haben eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung gehabt und damit auch zusätzliche Steuereinnahmen.
Der Überschuss im Haushalt geht aber zum Teil auch darauf zurück, dass einige Sonderfonds der Bundesregierung nicht ausgeschöpft wurden. Etwa der Energie- und Klimafonds oder der Digitalfonds, der für Schulen sowie den Glasfaserkabelausbau eingerichtet wurde. Viele Kommunen können die Mittel nicht nutzen, weil ihnen die Voraussetzungen fehlen, um die Gelder zu verbauen. Mit Blick auf den Überschuss mahnte Scholz, Deutschland müsse weiter viel investieren. Es gebe noch sehr viel zu tun. Die Mittel sollten daher erhöht und langfristig auf hohem Niveau verstetigt werden.
Es geht in Deutschland darum, dass wir sehr viel investieren. Wir müssen was tun für die Infrastruktur, für Schulen, für Krankenhäuser. Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Klimawandel bekämpfen können und dass wir die notwendigen Investitionen auf den Weg bringen. Und natürlich geht es auch um gleichwertige Lebensverhältnisse, damit unser Land zusammenhält.
Die im vergangenen Jahr eingesparten Gelder sollen nach dem Willen von Scholz zum größten Teil in die nach der Flüchtlingskrise aufgebaute Rücklage fließen, die damit auf mehr als 48 Milliarden Euro ansteigt. Forderungen der Union nach Steuersenkungen lehnte Scholz deutlich ab. Auch eine vollständige Abschaffung des Soli-Zuschlags plant er nicht. Doch der Koalitionspartner sieht das anders. Aus der Union kommen immer mehr Stimmen, die Steuererleichterungen fordern. So sagt auch die finanzpolitische Sprecherin der CDU-CSU, Antje Tillmann.
Aus steuerlicher Sicht brauchen wir unbedingt eine Unternehmenssteuerreform und wir brauchen eben nicht die Debatte um Aufhebung der Schuldenbremse oder Steuererhöhung. Wir müssen sicherstellen, dass diese Steuereinnahmen auch auf Dauer kommen und deshalb ist wichtig, dass wir die Unternehmen mit einer Unternehmenssteuerreform wettbewerbsfähig machen. Das ist im Moment für mich der wichtigste Punkt.
Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, plant nach Angaben des Spiegel einen konkreten Vorstoß für Steuersenkungen. Er will unter anderem die Körperschaftssteuer senken, was die Unternehmen freuen würde. Außerdem will Altmaier den Soli-Zuschlag komplett abschaffen. Beides aber gefällt dem Koalitionspartner SPD nicht.
Mindestens 23 Menschen sind allein am vergangenen Wochenende im Mittelmeer ertrunken, darunter 8 Kinder. An Meldungen dieser Art haben wir uns längst gewöhnt, denn es sind jedes Jahr Hunderte von Flüchtlingen, die auf diese Weise ums Leben kommen. Und wer gerettet wird, der strandet oft in einem völlig überfüllten Flüchtlingslager, das die humanitären Mindeststandards nicht erfüllt. Kommunen in Deutschland und anderen europäischen Ländern wollen diesen Menschen helfen. Sie wollen in eigener Verantwortung Flüchtlinge aus EU-Grenzländern aufnehmen. Das machten ihre Bürgermeister heute bei einem Treffen in der Berlin deutlich. Von dort Sabine Müller.
Von Palermo bis Potsdam, so haben die Veranstalter ihre Pressekonferenz untertitelt. Und so sitzen unter anderem die Oberbürgermeister von Potsdam und Palermo einträchtig nebeneinander und fordern gemeinsam, die Bundesregierung und die EU müssten in der Flüchtlingspolitik mehr tun. Die Vereinbarung zur Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen funktioniere nicht, beklagen sie. Gerade aktuell suchten wieder Schiffe mit Geretteten nach einem Hafen, in den sie einlaufen könnten. Die Kommunen seien bereit, mehr zu tun, wenn man sie denn lasse.
I believe that in the Kommune in Europe there is enough space to welcome everybody.
Leo Luca Orlando aus Palermo ist überschwänglich. Wir können jeden willkommen heißen, erklärt er. Genau so sagen die Vertreter der 120 deutschen Kommunen, die sich im Städtebündnis sicherer Häfen zusammengeschlossen haben, das nicht. Aber auch sie zeigen sich optimistisch, wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen als bisher. Dabei geht es ganz akut um Menschen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden, aber auch um diejenigen, die unter schlimmen Bedingungen in griechischen Flüchtlingslagern leben. Miriam Koch, die Leiterin des Migrations- und Integrationsamts in Düsseldorf, erklärt, wenn Deutschland 40 bis 50.000 Menschen aufnehme, wären das für Düsseldorf 300.
Das schaffen wir. Wir haben Kapazitäten. Wir könnten diese Zahl an Menschen direkt und sofort und ohne große Probleme aufnehmen.
Das Bundesinnenministerium hat die Forderung der Kommunen, selbst zu entscheiden, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen, bisher mit Verweis auf die geltende Rechtslage immer zurückgewiesen. Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert lässt dieses Argument nicht gelten.
Wir haben heute schon die Möglichkeit, dass Länder eine Aufnahmequote extra zusätzlich nehmen können, mit Zustimmung des Bundesinnenministeriums. Und von daher kann man sich nicht dahinter verstecken, dass die gesetzlichen Varianten aktuell nicht da sind. Sie sind vorhanden.
Außerdem, so Schubert, seien Bundesgesetze keine Naturgesetze und könnten bei Bedarf geändert werden. Bundesregierung und Kommunen wollen demnächst über das Thema beraten. Nach Angaben der kommunalen Vertreter ist am 28. Januar ein Treffen im Bundesinnenministerium geplant. Das Ministerium selbst bestätigte nur, dass ein solches Treffen vorbereitet wird, nannte aber noch keinen konkreten Termin. Dass jetzt ein Treffen geplant ist, nachdem Briefe an die Regierung lange unbeantwortet geblieben waren, stimmt die Kommunen vorsichtig optimistisch, dass der Bund bereit ist, sich zu bewegen. Allerdings war die Reaktion aus dem Innenministerium heute ablehnend. Man setze weiter auf eine bundeseinheitliche Rechtsanwendung, hieß es.
Von einer historischen Fehlentscheidung sprechen Klimaschützer. Der Siemens-Konzern verweist auf vertragliche Verpflichtungen. Im Zentrum des Streits steht ein Auftrag, den Siemens im Juli vergangenen Jahres unterzeichnete. Ein Vertrag über die Lieferung einer Schienensignalanlage für ein Kohleförderprojekt in Australien. Umweltschützer finden, dass Siemens sich damit mitschuldig macht am klimaschädlichen Kohleabbau. Die Fridays for Future-Bewegung verlangte deshalb vom Konzern einen Ausstieg aus dem Projekt. Den hat Siemens jetzt abgelehnt, was wiederum die Klimaschützer auf den Plan rief. In 15 deutschen Städten, darunter Hamburg, Köln und Düsseldorf, gab es heute Demonstrationen gegen Siemens. Doch die Börse zeigt sich wenig beeindruckt. Aus Frankfurt, Ulla Herrmann.
Trotz scharfer Kritik von Klimaschützern, Siemens-Chef Joe Kaeser hält an dem umstrittenen Kohlebergwerkprojekt in Australien fest. Robert Halver, Kapitalmarktexperte bei der Baader Bank.
Die 18 Millionen Auftragsverluste, die hätte Siemens locker wegstecken können. Das ist Geld aus der Portokasse bei Siemens. Aber die Symbolik dabei, die war gewaltig. Siemens will eben noch nicht jetzt nur auf nachhaltige Energieformen umspringen, sondern möchte weltweit doch noch teilhaben, wo es Geld zu verdienen gibt. Ich bin auch sicher, dass Siemens weiterhin auch bei Atomenergie mitmachen wird, weil Atomenergie gerade in Asien weiterhin eine große Zukunft hat.
Wie geplant wird Siemens daher die Signaltechnik für eine Zugverbindung liefern, mit der Kohle von der geplanten Mine zum Hafen transportiert werden soll. Seit Jahren wird das Projekt in Australien bekämpft. Klimaaktivisten sehen den Lebensraum bedroht. Der Transport der Kohle über das Great Barrier Reef würde das größte Korallenriff der Welt zerstören, so ihre Kritik. Zudem monieren sie den Wasserverbrauch. Für Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist die Entscheidung des Siemens-Chefs ein schwerer Fehler aus dem Jahrhundert gefallen. Sie lehnte nach dem Gespräch mit Joe Keser über das Projekt einen Sitz in einem Aufsichtsratsgremium von Siemens ab. Die Gefahr sei zu groß, dass sie ihre Unabhängigkeit verlieren würde, hieß es. An der Frankfurter Börse kann die Siemens-Aktie trotz aller Kritik von Umweltschützern leicht zulegen. Auf dem Parkett herrschen bekanntlich andere Gesetze. Erneut Kapitalmarktexperte Robert Halver.
Ich glaube nicht, dass Siemens hier Schaden davonträgt. Siemens hat ja durchaus auch nachhaltige Energietechnik im Bauchladen, um es so auszudrücken. Siemens kann ja alles abdecken, auch die Nachhaltigkeit. Man denkt zum Beispiel an Gebäudetechnik, CO2-freundlich, an hocheffiziente Gasturbinen, an Windkrafträder.
Der umstrittene Auftrag jetzt in Australien dürfte möglicherweise zu einem Imageschaden für den Münchner Konzern führen. Aber an der Börse werden sich Anleger wohl kaum von der scharfen Kritik beeindruckt zeigen.
Wer sich in Deutschland in der Kommunalpolitik engagiert, der muss starke Nerven mitbringen. Pöbeleien und Beleidigungen im Internet sind an der Tagesordnung, aber immer häufiger werden Kommunalpolitiker auch bedroht. Die Zahl der erfassten Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger hat sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Eine Gefahr für die Demokratie sieht darin der Städte- und Gemeindebund. Und Familienministerin Giffey mahnt eine harte Strafverfolgung an. Aus Berlin Frank Eichmann.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im vergangenen Sommer schreckte auf und aktuell der Antrag des SPD-Bürgermeisters von Kamp-Lintfort, wegen Drohungen aus der rechten Szene einen Waffenschein zu beantragen. Wir kennen dieses Problem schon seit längerem, sagt Linken-Chefin Katja Kipping.
Also es gibt ja linke Kommunalpolitiker wie einen aus Freital, der am Ende sogar umziehen musste, weil er so sein Leben so bedroht war. Es gibt andere Bürgermeisterinnen, die ihr Amt aufgegeben haben, weil die Bedrohung so groß war für sie und für ihre Familie. Und deswegen kann ich nur sagen, jeder Angriff auf Kommunalpolitiker ist natürlich auch ein Angriff auf die Demokratie, weil die Basis der Demokratie sind ja erstmal die Entscheidungen und die demokratische Debatte vor Ort.
Weshalb Bundesinnenminister Seehofer sich am Wochenende öffentlich sorgte, dass wegen der Angriffe künftig weniger Bürger bereit wären, Verantwortung in der Kommunalpolitik zu übernehmen. Bundesfamilienministerin Giffey ließ sich heute durch ihren Sprecher so zitieren.
Wenn Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker ihre Arbeit nicht mehr machen können, ohne Angst vor Rechtsradikalen zu haben, macht das deutlich, wie stark der Extremismus unsere Demokratie schon heute gefährdet. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Unsere Antwort braucht beides. Zum einen harte Strafverfolgung. Niemand darf ungestraft Angst verbreiten und Menschen, die vor Ort Verantwortung tragen, angreifen. Zum anderen die Förderung des Engagements gerade der Demokratinnen und Demokraten vor Ort.
Und das beschreibt den Plan der Regierung. Eine neue Förderphase des Programms Demokratieleben sei vor einigen Tagen gestartet worden im Familienministerium, Schwerpunkt der Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Für das Bundesjustizministerium verwies heute Sprecherin Stefanie Krüger darauf, dass aktuell ein Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität auf dem Weg sei, in dem auch an Kommunalpolitik gedacht sei. So soll der Paragraph 188 des Strafgesetzbuches verschärft werden, der Personen im politischen Leben vor übler Nachrede und Verleumdung schützt.
Im Moment gilt er halt nur für Landes- und Bundespolitiker und der soll soweit geöffnet werden, dass er auch eben Mandatsträger und Träger auf kommunaler Ebene schützt.
Eine weitere geplante Verschärfung, Paragraph 241 Strafgesetzbuch, Bedrohung, statt maximal ein, künftig bis zu 3 Jahre. Haft. Auch eine Meldepflicht beim Bundeskriminalamt will die Bundesregierung einführen. Kurz gesagt, angekommen ist das Problem der zunehmenden Angriffe auf Kommunalpolitiker in Berlin, abgearbeitet aber ist es noch nicht.
Wer in Thüringen eine Regierung bilden will, ist nicht zu beneiden. Nach der Landtagswahl im Oktober sind die Mehrheitsverhältnisse vorsichtig gesagt kompliziert. Für klassische Koalitionen aus 2 oder 3 Parteien reicht es nicht. Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei hat sich zwar grundsätzlich mit SPD und Grünen auf die Bildung einer Minderheitsregierung verständigt, doch diese Minderheitsregierung wäre fallweise auf die Unterstützung von CDU oder FDP angewiesen. Um über mögliche Formen der Kooperation zu sprechen, haben sich heute Vertreter von Rot-Rot-Grün mit Politikern von CDU und FDP getroffen, mit magerem Ergebnis, wie aus Erfurt Wolfgang Herrnschell berichtet.
Klare Aussagen, wie eine Zusammenarbeit im Landtag und darüber hinaus aussehen kann, das hatte sich Rot-Rot-Grün vor Beginn der Gespräche von CDU und FDP erhofft. Vergebens. Christdemokraten und Freie Demokraten machten klar, mehr als eine Zusammenarbeit bei bestimmten Projekten im Landtag wird es nicht geben. Eine Kooperation außerhalb des Parlaments lehnen CDU und FDP ab. CDU-Chef Mike Mohring.
Wenn wir uns darauf einlassen würden, dass es lauter vorgelagerte gemeinsame Runden von 5 Parteien gibt, dann hat das den Anschein einer nationalen Front in Sachen einer gemeinsamen Stellung, die der AfD ermöglichen würde, ohne sachlichen Beitrag leisten zu müssen, immer eine singuläre Kontrastellung einzunehmen.
Und davon zu profitieren. Laut Mohring und laut FDP-Chef Thomas Kemmerich kann es im Landtag nur bei Vorhaben eine Zusammenarbeit geben, die das Land voranbringen. Union und FDP wollten das ideologische Projekt Rot-Rot-Grün nicht verlängern. Die von Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus vorgeschlagene Projektregierung CDU-Linke ist dabei offenbar vom Tisch. Gestern Abend hatte es dazu auf Einladung von Altbundespräsident Joachim Gauck ein Treffen zwischen Mohring und Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken gegeben. Mohring erklärte dazu lediglich, die Union sei bereit, mit Ramelow über wichtige Vorhaben für das Land zu sprechen.
Die werden wir auch definieren, gehen in die Gespräche, schauen, wie die Reaktionen darauf sind und dann haben wir eine verlässliche Struktur für dieses Land Thüringen.
Eine weitergehende Zusammenarbeit konkret mit der Linken erwähnte Mohring aber nicht. SPD-Parteichef Wolfgang Tiefensee hält die von Union und FDP favorisierte Zusammenarbeit im Landtag für praktikabel. Es gebe eine Menge Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Fraktionen sowie zwischen den Fraktionen selbst.
Ich denke, dass wir mit einer solchen Politik vielleicht sogar eine innovative, neue Politik im Sinne eines Thüringer Modells gestalten könnten. Auch in anderen Landtagen kann es mal kompliziert sein. Vielleicht kann Thüringen da Vorreiter sein.
Linke Landeschefin Susanne Hennig-Welso hatte sich bei dem Treffen ebenfalls mehr von Union und FDP erwartet, etwa auch bei der Frage zum Umgang mit der AfD.
Allen 5 Parteien ist es wichtig, dass die AfD keine größere Rolle bekommt.
Mohring und Kemmerich schlossen allerdings aus, mit der AfD im Landtag in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Laut Linke-Chefin Hennig-Welso hält Rot-Rot-Grün weiter an dem Ziel fest, dass Bodo Ramelow am 5. oder 6. Februar im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll.
Eigenes Geld verdienen, arbeiten, finanziell unabhängig sein. Es sind revolutionäre Ideen, mit denen Prinz Harry und seine Frau Meghan das britische Königshaus aufgeschreckt haben. Seit die beiden laut darüber nachdachten, wie sich von ihren royalen Verpflichtungen weitgehend zurückzuziehen, hing bei den Windsors der Haussegen schief. Die Queen hatte ihre Familie deshalb heute auf ihren Landsitz geladen, zum Krisengipfel. Thomas Spiekhofen live in London. Was ist bei diesem Krisengipfel herausgekommen?
Pünktlich zum Afternoon-Tea, also um 17 Uhr Ortszeit, verbreitete die Queen, nicht nur der Palast, sondern die Queen ausdrücklich ein persönliches Statement um 17 Uhr Ortszeit, also 6 Uhr deutscher Zeit, in dem sie sagt, dass es eine Übergangszeit geben wird, in der die junge Familie, also die beiden Sussexes, Harry und Meghan und ihr kleiner Sohn Archie, sowohl Zeit in Kanada wie auch im Vereinigten Königreich verbringen. So steht es in der Erklärung der Queen. Sie schreibt, sie selbst hätte es bevorzugt, wenn Harry und Meghan als Vollzeitkräfte in der Königsfamilie bleiben, aber, und dann kommt's, sie respektiere und verstehe diesen Wunsch nach einem unabhängigeren Leben als Familie und den Wunsch auch gleichzeitig noch ein wertvoller Bestandteil des königlichen Hauses zu sein. Sie und ihre Familie, schreibt Elizabeth II., unterstützten diesen Wunsch vollkommen und die Diskussion heute in Sandringham bezeichnet sie auch als sehr konstruktiv. Wenn man einen Strich drunter zieht, kann man sagen, Harry und Meghan haben eigentlich das bekommen, was sie haben wollten. Eine Zustimmung der Queen, dass sie sowohl ein Leben als Halb-Royal wie auch privat führen können und auch, dass sie ein Leben teils in Nordamerika, hier ist es spezifiziert als Kanada, wie auch im Vereinigten Königreich führen können.
Es hat ja erst geheißen, die Queen habe sich sehr geärgert über Harry und Meghan. Hat sie den Ärger inzwischen runtergeschluckt?
Das muss wohl so sein, denn das waren übereinstimmende Berichte aus verschiedenen Quellen, aus denen wir gehört haben. Es war nicht nur eine Überraschung für die anderen Mitglieder des Königshauses, sondern tatsächlich eine Enttäuschung. Von Wut war teilweise sogar die Rede, von Traurigkeit. Das alles nun beiseite gewischt. Es war ja zwischendurch dann auch ein paar Stunden Zeit, um mal tief Luft zu holen und darüber nachzudenken, was wollen die beiden eigentlich? Wir wussten aus dem Vorfeld her schon, dass es ja kein kategorisches Nein für ihre Pläne gibt. Also den Wunsch, eine neue Rolle als junge Familie in diesem Königshaus und seinen doch manchmal etwas verkrusteten Strukturen zu finden. Es ging nur um die Frage, wann entscheiden wir über diese Einzelheiten, welche Zeit nehmen wir uns dafür. Da wurde die Familie ein bisschen überrollt von dem, was Harry und Meghan da in der vergangenen Woche vorpreschend veröffentlicht haben. Und da gab es dann wohl auch ein bisschen Enttäuschung bei der Queen. Wir hören ja aber auch immer wieder, dass Harry sowas wie ihr Lieblingsenkel ist und dass sie sich schon um ihn sorgt. Sie weiß, was für eine schwierige Rolle so einer zu finden hat. Sie hat das bei ihrer eigenen Schwester Margaret erlebt. Was macht ein Geschwisterkind, wenn das Größere auf jeden Fall den Thron besteigt und man selbst nicht so einfach in einen bürgerlichen Beruf einsteigen kann? Wir haben bei Andrew, einem jüngeren Bruder von Charles, gerade eben erst wieder mitgekriegt, wie schwer er sich auch tut, bürgerlich Fuß zu fassen. Und ein bisschen wollte sicherlich Elizabeth II. Das vermeiden, dass das jetzt bei Harry auch nochmal passiert. Deshalb sicherlich auch dieses Entgegenkommen.
Thomas Spiekhofen war das live aus London. Vor 7 Jahren ist Papst Benedikt zurückgetreten und eigentlich wollte er seitdem zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan leben und sich dort seinen Studien widmen. Doch die angekündigte Zurückhaltung fällt ihm offenbar schwer. Immer wieder sorgt Benedikt mit Wortmeldungen für Aufsehen, und zwar auch solchen, die den amtierenden Papst Franziskus sozusagen zwischen die Beine grätschen. Diesmal wandte er sich gegen eine Aufweichung des Zölibats. Aus Rom berichtet Jörg Seistelberg.
Es ist der Inhalt, aber auch der Zeitpunkt, der aufhorchen lässt. Während Franziskus gerade daran sitzt, die Rolle des Zölibats neu zu formulieren, meldet sich exakt zu diesem Thema sein Vorgänger zu Wort. Die klare Botschaft Benedikt XVI., das Priesteramt in der römisch-katholischen Kirche müsse für verheiratete Männer tabu bleiben. Der italienische Bischof Domenico Mogavero sieht in dieser Benedikt-Äußerung eine versuchte Einflussnahme auf die bevorstehende Papstentscheidung. Benedikt, so Mogavero in der Zeitung La Repubblica, wolle offensichtlich Veränderungen beim Zölibat abwenden. Buchautor und Vatikanspezialist Jacopo Scaramuzzi geht noch weiter. Noch mehr als ein Appell an seine Nachfolger scheint es fast der Versuch zu sein, die Möglichkeit zu boykottieren, dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Genau diese von Benedikt vehement abgelehnte Öffnung des Zölibats hat die von Franziskus gewollte Amazonas-Synode im Herbst befürwortet. Mehrheitlich ist damals im Vatikan die Empfehlung beschlossen worden, regionale Ausnahmen vom Zölibat zu erlauben und im Kirchenleben bewährte Männer, sogenannte Viri Probati, zum Priesterdienst zuzulassen. Das sogenannte nachsynodale Schreiben von Franziskus zum Thema wird in den nächsten Wochen erwartet. Scaramuzzi sagt, es war vorhersehbar, dass der Papst der Bitte der Synode entspricht. Benedikt ist jetzt eingeschritten, um das Umsetzen dieser Bitte zu verhindern. Benedikt macht deutlich, dass seiner Ansicht nach eine Lockerung des Zölibats an den Grundfesten der römisch-katholischen Kirche rüttelt. Der Dienst für den Herrn erfordere die totale Gabe des Menschen, schreibt Benedikt in einem gemeinsamen Buch mit dem konservativen Kardinal Robert Sarra, das übermorgen erscheinen soll und aus dem die Zeitung Le Figaro heute in Auszügen zitiert. Der emeritierte Papst nennt den Zölibat eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Annäherung an Gott die Grundlage des Priesterlebens bleibt. Papst Franziskus hat in der Vergangenheit ebenfalls den Zölibat verteidigt, aber auch eine Bereitschaft gezeigt, regionale Ausnahmen zuzulassen. Unter anderem Kirchenvertreter aus dem Amazonasgebiet drängen auf eine Lockerung des Zölibats, da dort in einigen Orten aufgrund des Priestermangels nur noch selten eine Messe gefeiert werden kann.
Soweit der Bericht von Jörg Seiselberg und damit kommen wir kurz vor Schluss im Echo des Tages noch zum Sport und das heißt heute zum Handball. Bei der Handball-Europameisterschaft in Trondheim bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gerade ihr letztes Vorrundenspiel und zwar gegen Lettland. Das Spiel hat um 18.15 Uhr begonnen und den Stand der Dinge zur Halbzeit fasst Thomas Kos zusammen.
Die deutsche Mannschaft kann schon mal die Koffer packen für die Weiterreise nach Wien, denn sie führt hier in diesem letzten Vorrundenspiel zur Pause gegen die eher zweitklassigen Letten mit 16:11. Das war ein glanzloser Auftritt, aber die deutsche Mannschaft wurde auch nicht richtig gefordert. Nach einer nervösen Startphase hat sie sich dann gefangen, hat sich Mitte der ersten Halbzeit mit 4 Toren am Stück dann absetzen können. Vor allen Dingen überzeugt in diesem ersten Durchgang hat Rückraumspieler Julius Kühn mit 5 Toren der beste Werfer und auch Johannes Bitter im Tor mit einer ordentlichen Leistung. Die Trefferquote in diesem ersten Durchgang lag bei 70% hier in der Trondheimer Arena, die erneut nicht ausverkauft war. Also Deutschland auf einem Weg, auf einem guten Weg Richtung Hauptrunde. Führt zur Pause deutlich mit 5 Toren mit 16:11 gegen Lettland.
Soweit Thomas Kos über das Handballspiel gegen Lettland und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info.